Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Überraschender Ausgang. Hassan Rouhani gewinnt die Präsidentschaftswahl im Iran. Wir fragen, wie groß ist der Spielraum für den gemäßigten Kleriker? Dann, weniger ist mehr. Der Schweizerische Lehrerverband zum Lernen von Fremdsprachen.
Keine vernünftige Sprachschule macht Fremdsprachenkurse mit 25 Leuten,
sagt Beat Zemp, der Lehrerpräsident. Und schließlich die Grenzen der Pflege.
Sie hat sogar gesagt, er macht das nur extra. Sie hat nicht gesagt, damit es mir schlechter geht, aber einfach, er macht das extra.
Wie sich Angehörige von Demenzkranken überfordern. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Jetzt ist es definitiv. Irans neuer Präsident heißt Hassan Rouhani. Der gemäßigte Geistliche hat mit knapp 51% der Stimmen das absolute Mehr erreicht und damit die Präsidentschaftswahl bereits in der ersten Runde gewonnen. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Gleich nach der offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses versammelten sich zehntausende Anhänger des 64-jährigen Wahlsiegers Hassan Rouhani vor seinem Wahlkampfbüro und in den Straßen Teherans, um den Wahlsieg zu feiern. Sie jubelten «Bye-bye Ahmadinejad» und riefen «Rouhani, kümmere dich um das Wohl des Landes». Der 64-jährige Rouhani hat seine Konkurrenten weit hinter sich gelassen. Während der Sieger knapp 51% der ausgezählten Stimmen erhielt, schaffte es der als konservativ geltende Stadtpräsident in Teheran, Mohammed Ghalibaf, nur auf rund 18%. Hassan Rouhani gilt zwar als moderater Geistlicher, gehört aber nicht zu den Reformen. Er war jahrelang Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats und wirkte als Atomunterhändler bis zu Ahmadinejads umstrittener Wiederwahl 2009. Mehrmals hatte Rouhani-Präsident Ahmadinejad kritisiert und gefordert, die iranische Bevölkerung müsse über mehr zivilgesellschaftliche Freiheiten verfügen. Im Wahlkampf versprach er, seine Außenpolitik werde weniger konfrontativ sein. Insgesamt hatten sich 6 konservative Kandidaten um die Nachfolge von Präsident Ahmadinejad beworben, der nach der zweiten Amtszeit nicht mehr antreten durfte. Über 80% der 50 Millionen iranischen Stimmberechtigten haben sich an der Wahl des Nachfolgers beteiligt.
Brigitte Zink. Sind damit in Teheran wieder die Reformen im Aufwind oder ist es nur ein laues Lüftchen? Mehr dazu gleich nach den Nachrichten mit Uli Zindl.
In der türkischen Metropole Istanbul haben mehrere hundert Demonstranten ihren Protest im Gezi-Park fortgesetzt. Dies, obwohl Ministerpräsident Erdogan sie aufgerufen hatte, ihr Lager zu räumen. Sie wollten den Widerstand aber nicht beenden, teilte die Protestbewegung Taksim Solidarität mit. Großbritannien hat sich mit 10 seiner Überseegebiete auf Maßnahmen gegen die Steuerflucht geeinigt. Bei diesen Gebieten handelt es sich zum Beispiel um Inseln in der Karibik und im Ärmelkanal, die als Steueroasen gelten. Sie wollen sich nun einer Konvention über den Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten anschließen, einer Initiative der OECD. Maßnahmen gegen die Steuerflucht ist eines der Themen am G8-Gipfel in Nordirland. Cameron ist Gastgeber und will dort etwas vorweisen. Im Vorfeld des G8-Gipfels haben in der nordirischen Hauptstadt Belfast mehrere hundert Demonstranten gegen das Treffen protestiert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 1500 Personen. Da Ausschreitungen befürchtet werden, sicherten die Sicherheitskräfte die Innenstadt ab. Die Staats- und Regierungschefs der 8 führenden Industrieländer treffen sich am Montag und Dienstag in der Nähe der nordirischen Stadt Enniskillen. In der libyschen Hafenstadt Benghazi ist es in der Nacht erneut zu Zusammenstößen gekommen. Wie die offizielle Nachrichtenagentur Lana meldete, lieferten sich bewaffnete Ex-Rebellen Auseinandersetzungen mit bewaffneten Demonstranten. Dabei seien mindestens 6 Personen ums Leben gekommen. In Benghazi war es bereits vor einer Woche zu Straßenkämpfen mit über 30 Toten gekommen. Die Dachorganisation der Schweizer Lehrer zweifelt am Fremdsprachenkonzept, wie es das Harmos-Konkordat vorsieht. Von einer Harmonisierung unter den Kantonen sei heute noch wenig zu spüren. Einem Sechzklässler, der zum Beispiel mit seiner Familie von Uri nach Zürich ziehe, fehlten fast 5 Jahre Englisch. An ihrer Delegiertenversammlung forderten die Lehrer die kantonalen Erziehungsdirektoren auf, die Situation zu überprüfen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Außerdem sollten Fremdsprachen in der Primarschule nicht benotet werden. Die Harmos-Vereinbarung sieht vor, den Fremdsprachenunterricht bis 2015 zu vereinheitlichen. Die SVP Schweiz hat sich an einem Sonderparteitag mit der Volksschule befasst. Sie fordert, dass die Schule die Kinder besser auf das reale Berufsleben vorbereitet. Heute scheiterten viele schon bei einfachen Aufgaben im Kopfrechnen oder könnten Texte nicht verstehen. In einem Maßnahmenkatalog fordert die Partei mehr vollamtliche Klassenlehrer statt Teilzeitlehrkräfte. Und es brauche mehr Disziplin und mehr Leistungsbereitschaft im Schulalltag. Der Schweizer Alpenclub SAC hat an der Abgeordnetenversammlung in Interlaken Françoise Jacquet zur Präsidentin gewählt. Damit übernimmt zum ersten Mal eine Frau die Leitung des SAC, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert. Jacquet tritt die Nachfolge von Frank Urs Müller an. Müller hatte der Organisation während 8 Jahren vorgestanden. Roger Federer konnte dieses Jahr noch kein Tennisturnier gewinnen. Im Deutschen Halle bietet sich nun eine gute Gelegenheit, um dies zu korrigieren. Marcel Melcher.
Roger Federer gewinnt den Halbfinal gegen Tommy Haas. Zwar musste der Schweizer gegen den 35-jährigen Deutschen einen Satz abgeben. Im Entscheidungsdurchgang sicherte sich Federer dann aber die wichtigen Punkte und kam so zum Erfolg. Im Final des Rasenturniers von Halle trifft Federer morgen auf den Russen Michail Juschny. Der Schweizer Mountainbiker Nino Schurter gewinnt das Weltcuprennen im italienischen Val di Sole. Schurter bezwingt seinen ärgsten Widersacher Julien Absalon aus Frankreich im Schlussspurt, den er nach einer abschüssigen Kurvenkombination von der Spitze aus angezogen hatte. Rang 3 geht an den Mountainbike-Olympiasieger Jaroslav Kulavi aus Tschechien. Die Brüder Matthias und Lukas Flückiger runden das gute Schweizer Teamresultat der Mountainbiker mit den Weltcuprängen 4 und 5 ab.
Das Wetter, morgen scheint oft die Sonne, Wolkenreste im Flachland lösen sich bald auf. Tagsüber bilden sich einige Quellwolken, die möglicherweise im Jura, in den Alpen und im Süden einzelne Regengüsse bringen. Es wird rund 28 Grad warm, im Wallis gibt es sogar bis 31 Grad. Am Montag bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig, es wird 30 bis 35 Grad heiß. Im Jura und in den westlichen Alpen bilden sich gegen Abend einzelne Gewitter.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Und so geht's hier weiter. Zeichen der Hoffnung. Im Iran wird ein moderater Reformer neuer Präsident. Zeichen der Strenge. Großbritannien will die karibischen Steuerparadiese transparenter machen. Dann gut gemeint, aber nicht immer gut. Der Fremdsprachenunterricht in der Primarschule. Und schließlich «Wenn Liebe wehtut» – eine wahre Geschichte über Gewalt im Alter. Echo der Zeit – eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, mehr unter srf.ch. Wir warten im Moment noch auf unsere Leitung nach Teheran und ziehen deshalb einen Beitrag vor. David Cameron erwartet hohe Gäste. Der britische Premierminister präsidiert ab Montag den diesjährigen G8-Gipfel. Syrien ist als Thema gesetzt. Daneben will Cameron mit gutem Beispiel vorangehen und die Steueroasen austrocknen. Kein einfaches Unterfangen, denn viele der karibischen Fluchtorte wie die Cayman oder die Jungferninseln sind britische Überseeterritorien. Heute hat Cameron die Spitzenpolitiker von 10 solcher Steuerparadiese nach London zum Gespräch geladen. Ich fragte Martin Alliot, was ist dabei herausgekommen?
Die 10 haben sich verpflichtet, einem geltenden OECD-Abkommen zum automatischen Informationsaustausch und zur Rechtshilfe bei Steuerfragen beizutreten.
Mehr Transparenz heißt das Stichwort, aber haben denn nicht viele Karibik-Repräsentanten bereits dem automatischen Informationsaustausch zugestimmt?
Das stimmt. In den letzten Wochen hat sich da einiges bewegt, sowohl in den Kanalinseln, die heute in London ebenfalls angetrabt waren, als auch in der Karibik. Aber neu ist, dass die OECD eben multilaterale Abkommen vorschlägt, dem diese 10 Oasen nun beitreten wollen. Das heißt, es kommen alle OECD-Staaten in den Genuss dieser Informationen und dieser Rechtshilfe.
Also ist es doch mehr als nur ein Signal?
Ja, ich glaube, es ist nicht zuletzt auch das Bemühen von David Cameron, bevor er den großen Industriestaaten in Nordirland ab Montag Vorträge über Steuertransparenz hält, den Nachweis zu erbringen, dass er auch vor seiner eigenen Türe kehrt.
Laut einem Interview mit dem britischen Guardian will Cameron ja noch einen Schritt weiter gehen. Er verlangt, dass die eigentlichen Besitzer von Briefkastenfirmen offengelegt werden. Kommt er damit wirklich durch?
Es klingt sehr ernst, was er da sagt. Wir müssen unterscheiden, Frau Hürzeler. Einerseits hat er das heute Morgen neu, überraschend versprochen für das Vereinigte Königreich, also für Firmen, die im Vereinigten Königreich inkorporiert sind, einschließlich natürlich durch den Finanzplatz London. Und das ist ein sehr weitgehender Schritt, was er genau damit meint und welche Firmen das genau erfasst, das wird die Praxis erst zeigen. Der zweite Schritt wäre dann, und das war auch heute auf der Traktantenliste, dass auch die 10 Steueroasen unter britischer Kontrolle derartige Register anlegen. Und da haben die Beteiligten heute offenbar nur versprochen, dereinst Pläne vorzulegen, wie sie das denn umzusetzen gedächten. Das heißt, hier ist es bei Absichtserklärungen geblieben und wir wissen aus Äußerungen von Politikern in diesen Steueroasen, dass sie da natürlich Bedenken tragen, insbesondere wenn es auch sogenannte Trusts, also stiftungsähnliche Gebilde, erfassen sollte.
Eben, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber trotzdem, würde denn mit diesem zentralen Register wirklich verhindert, dass Unternehmen und Private ihr Geld vor dem Fiskus verstecken könnten?
Es kommt darauf an, wie tief die Durchdringung der Verschachtelung gehen wird. Denn wir wissen ja, dass es nicht so einfach ist, dass hinter einem schönen Namen, der nichts aussagt, direkt ein Individuum zu identifizieren ist. In der Regel braucht es 4 bis 5 bis 6 Schritte, um endlich an den wahren Begünstigten dieser Aktiven zu gelangen. Und ob einerseits die Information dazu je vorliegen wird und andererseits, ob die Steuerbehörden wirklich den Eifer aufbringen und die Ressourcen, um dem bis ins Letzte nachzugehen, das wird erst die Praxis zeigen.
Die Cayman-Inseln oder die Bermudas als Beispiele, die leben neben dem Tourismus ja weitgehend vom Finanzplatz. Was, wenn denn diese Einnahmen nun wirklich einbrechen?
Das steht in den Sternen. Das kann ja letztlich auch nicht im Interesse der britischen Regierung liegen, denn sie ist letztendlich auch für das materielle Wohlergehen dieser Inseln verantwortlich. Das heißt, sie müsste dann Subventionen fließen lassen. Umgekehrt darf man sich auch fragen, ob es wirklich im Interesse des Finanzplatzes London liegt, diese Oasen ganz auszutrocknen. Denn machen wir uns nichts vor, die Attraktivität des Finanzplatzes London beruht unter anderem darauf, dass er Zugriff zu diesen schattigen Schatzinseln hat.
Das waren Auskünfte von Martin Aliot. Die iranischen Stimmberechtigten haben wieder einmal viele überrascht. Zunächst gingen sie in Massen zur Urne und dann gaben sie ihre Stimme auch noch mehrheitlich dem einzigen gemäßigten Kandidaten, dem geistlichen Hassan Rouhani. Die konservativen Favoriten hatten das Nachsehen. In Teheran geht es offenbar drunter und drüber, unsere Leitung steht nicht, aber ich habe kurz vor der Sendung Ulrich Tilgner erreichen können. Er ist mitten in der Hauptstadt. Ich habe ihn gefragt, wie wird denn das Resultat aufgenommen?
Ja, mit großer Begeisterung. Die Straßen sind jetzt voll mit hupenden Autos, die Leute hängen aus den Seitentüren und machen das Victory-Zeichen. Also dieser Wahlerfolg von Rouhani ist mit einer unglaublichen Bereitschaft hier empfangen worden. Die Leute haben sich danach gesehnt. Es dauerte ja Stunden, bis dann das Endergebnis heute am späteren Abend bekannt gegeben wurde. Und das Ganze ist doch eine Überraschung, denn die Entscheidung ist ja gestern in den letzten Stunden gefallen. Die Wahllokale sind länger aufgeblieben und das haben die Anhänger von Rouhani genutzt, das haben die Reformisten genutzt, um ihre Leute an die Wahlurnen zu bringen und das dürfte den Ausschlag gegeben haben.
Rouhani gilt als Hoffnungsträger der Jugend. Er hat seinen Landsleuten mehr Bürgerrechte versprochen und eine Annäherung an den Westen. Hätte er denn dafür überhaupt genügend Spielraum?
Ja, da muss man natürlich in Washington erst einmal anfragen, denn er startet ja mit neuen Sanktionen in sein Amt. Also das ist ja alles eher ungut. Er hat ja auch nicht gesagt, dass er sich auf den Westen zu bewegen möchte, sondern er möchte die Probleme lösen. Er ist früher Unterhändler gewesen, er weiß, wie man so etwas tut. Er vertritt die Politik der kleinen Schritte und das wird er sicherlich versuchen und man wird ihm da auch einen gewissen Spielraum geben. Denn eines ist klar, der Hardliner, der eigentlich die alte Politik fortsetzen wollte, Saeed Jalili, ist abgestraft worden. Er ist ja unter ferner Liefen gelandet und er ist auch von Anhängern des starken Mannes hier, von Ayatollah Khomeini, abgestraft worden. Der ehemalige Außenminister Velayati war ja auch ein Kandidat, der gesagt hat, die Verhandlungen haben bisher nichts gebracht. Also Iran stellt sich auf, man will verhandeln, man möchte einen Kompromiss. Ich würde sagen, Iran will nicht auf den Westen zugehen, aber Iran will jetzt endlich ernst machen und man wartet darauf, dass die entsprechenden Gegensignale jetzt kommen.
Reden wir doch noch von der Innenpolitik. Auf der einen Seite der religiös-konservative Führer Ayatollah Khamenei, auf der anderen Seite jetzt dieser leicht gemäßigte Rouhani. Geht das gut?
Da muss man abwarten. Rouhani hat ja innenpolitisch einen gewissen Spielraum, vor allen Dingen was die Wirtschaft angeht. Aber die ist in einem katastrophalen Zustand. 8 Jahre Ahmadinejad hat die Lage eher verschlechtert, dann kommen die Sanktionen hinzu. Also Rouhani hat eine Riesenaufgabe vor sich und der politische Führer und starke Mann hier, Ayatollah Khamenei, sieht das vielleicht nicht ganz ungern, weil er jetzt nicht mehr die Verantwortung trägt. Denn man hat ihn verantwortlich gemacht, er hatte ja Ahmadinejad ins Amt gehebelt, so muss man es sagen. Jetzt kommt ein eher oppositionell eingestellter Mensch, der neu anfangen möchte und den wird er lassen. Und wenn es klappt, kann er sagen, ich habe es zugelassen. Wenn es nicht klappt, kann er sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld.
Interessant war ja, Sie haben es erwähnt, dass sich der liberalere Flügel taktisch geschickt auf einen einzigen Kandidaten konzentriert hatte, eben auf Rouhani, während sich die Konservativen verzettelten. Wird denn dieser Schulterschluss der Reformer, sage ich mal, standhalten?
Eine gewisse Zeit sicherlich. Die Menschen wissen, wie schwierig Politik im Iran ist, dass Iran unter diesem enormen Druck des Auslandes steht. Und man hat ja mit dieser Wahl auch gezeigt hier, dass die Iraner es verstehen, kollektiv zu reagieren. Dieses Gespür gestern Nachmittag, dass man doch wählen geht. Diese Anzeichen, dass diesmal der Wahlwille auch frei durchkommt, dass die Menschen auf dem Lande auch nicht mehr die Konservativen wählen. Das ist alles die Gunst der Stunde gewesen. Man hat sie genutzt und das ist auch der Kredit, den Rouhani erst einmal längere Zeit nutzen kann, vielleicht 1 oder 2 Jahre. Und dann muss er Erfolge zeigen, sonst wird die Kritik wieder größer und dann wird die Koalition auch auseinandergesprengt werden. Aber die starken Männer der iranischen Politik, Rafsanjani, der Reformmann, Khatemi, das sind 2 ehemalige Präsidenten, stützen ihn und die Reformisten unterstützen ihn auch, weil sie wissen, es gibt keine Alternative zu ihm.
Und die Konservativen, die lehnen sich zurück und geben sich als gute Verlierer?
Die Konservativen haben ihren Einfluss eingebüßt. Das wird man bei den Parlamentswahlen in 3 Jahren dann wahrscheinlich deutlicher noch sehen. Die Konservativen haben nicht mehr die Möglichkeiten, bei der Bevölkerung Unterstützung für ihre Politik zu bekommen, weil sie die Probleme des Landes nicht verhindert haben. Man macht sie dafür verantwortlich. Und das ist eine Hypothek und gleichzeitig die Chance für Rouhani, der ja ein eher gemäßigter Reformer ist. Er ist ja kein radikaler Mann. Er hat im Wahlkampf sehr radikale Auftritte gehabt. Aber wenn es dann um die Politik geht, ist er sicherlich ein Pragmatiker.
Das waren Einschätzungen von unserem Mitarbeiter Ulrich Tilgner. Er ist im Moment in Teheran. Früh übt sich. Das ist seit ein paar Jahren das bildungspolitische Credo im Land. Kinder sollen bereits im Primarschulalter Fremdsprachen lernen. Schön und gut, sagen dazu viele Lehrer, doch in der Praxis gäbe es noch viele Probleme. Der Dachverband der schweizerischen Lehrerinnen und Lehrer hat heute deshalb verschiedene Forderungen aufgestellt. Elmar Plotzer.
Wenn eine Familie vom Kanton Bern nach Zürich umzieht, dann hat die Tochter, die in die vierte Klasse geht, ein Problem. Das Französisch, das sie gelernt hat, kann sie momentan gar nicht brauchen. Dafür muss sie 2 Jahre Englisch nachbüffeln. Wer wann welche Fremdsprache lernt, ist von Kanton zu Kanton nach wie vor unterschiedlich. Dieser Flickenteppich sei unerträglich, findet Beat Zemp, der Präsident des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Aber eine Besserung sei momentan nicht in Sicht.
Ich glaube in der Fremdsprachenfrage ehrlich gesagt nicht mehr daran, dass die Kantone bezüglich Reihenfolge, bezüglich Dauer und bezüglich Wählbarkeit oder Obligatorium eine einheitliche Lösung schaffen.
Und deshalb wäre es Beat Zemper recht, wenn bald der Bund dafür sorgen würde, dass beim Fremdsprachenunterricht einheitliche Spielregeln herrschen. Den Grundsatz, in der Primarschule 2 Fremdsprachen zu unterrichten, stellt der Lehrerverband momentan nicht in Frage. Aber es brauche mehr Flexibilität, zum Beispiel wenn lernschwache Kinder überfordert seien.
Wenn die Lehrperson zur Einsicht gelangt, dass ein bestimmter Schüler, eine bestimmte Schülerin, die Mühe hat, Sprachen zu lernen, anstelle einer 2. Fremdsprache viel besser Deutschunterricht nehmen würde, dann meine ich, das sei pädagogisch sinnvoll und das wäre dann halt ein Wahlpflichtsystem und nicht ein Obligatorium für alle.
Schließlich bräuchten auch die Lehrerinnen und Lehrer mehr Unterstützung, sagt Beat Zemp. Primarlehrer sollen auf Wunsch kostenlose Weiterbildungen für den Fremdsprachenunterricht erhalten. Und der Fremdsprachenunterricht selber solle nicht mehr in zu großen Schulklassen stattfinden.
Also nicht mehr als 16 Schülerinnen und Schüler pro Fremdsprachenunterricht. Keine vernünftige Sprachschule macht Fremdsprachenkurse mit 25 Leuten.
Viel Kritik, deutliche Forderungen. Christian Amsler, Schaffhauser Bildungsminister und Präsident der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, hat Verständnis für die Anliegen und Forderungen der Lehrer. Gleichzeitig macht er aber deutlich, angesichts des Spardrucks seien die finanziellen Möglichkeiten auch in der Bildungspolitik begrenzt.
Und das sind natürlich weitergehende Forderungen, was die Ressourcen betrifft, in einem ganz schwierigen Umfeld, das muss ich hier in aller Deutlichkeit sagen.
Christian Amsler bittet um etwas Geduld. Natürlich laufe noch nicht alles optimal beim Fremdsprachenunterricht. Natürlich müssen sich die Kantone gegenseitig noch besser abstimmen. Aber man arbeite daran. Fatal wäre es jetzt, das ganze Fremdsprachenkonzept in Frage zu stellen.
Und ich warne wirklich davor, jetzt mitten im laufenden Prozess hier irgendwie die Reißleine zu ziehen.
Der Druck ist aber groß. Die SVP hat heute auf einem Sonderparteitag gefordert, dass erst ab der 7. Klasse überhaupt Fremdsprachen unterrichtet werden sollen.
Elmar Plotzer berichtete. Der 15. Juni. Das ist der internationale Tag gegen Gewalt an älteren Menschen. Einer jener Aktions- und Gedenktage, der in der Fülle gerne untergeht. Dabei wissen wohl viele Leute nicht, dass psychische und physische Gewalt gegen alte Menschen oft in Situationen vorkommt, in die viele von uns geraten können. Wenn zum Beispiel eine Frau ihren dementen Mann zu Hause pflegt und damit überfordert ist. Bei der Hälfte der Fälle, mit denen sich die unabhängige Beschwerdestelle für das Alter in Zürich befasst, sind es die Angehörigen, die zu Tätern werden. Hier hilft es, rechtzeitig Fachleute einzuschalten, wie der Beitrag von Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz zeigt.
Das Ehepaar lebt seit Jahrzehnten zusammen in einer großen Wohnung. Als beide Mitte 70 sind, beginnt sich der Mann zu verändern, vergisst Dinge, wiederholt sich, ist zunehmend verwirrt. Anfänglich überspielt er seine plötzlichen Schwächen mit Humor, aber der Tochter, die regelmäßig zu Besuch kommt, wird schnell klar, ihr Vater ist dement. Die Mutter aber, die Tag und Nacht für ihren Mann sorgt, kommt an ihre Grenzen und entwickelt Aggressionen gegen ihren Mann.
Sie hat sogar gesagt, er macht das nur extra. Sie hat nicht gesagt, damit es mir schlechter geht, aber einfach, er macht das extra. Das ist ihr eine Entlastung, wenn sie das herauslassen konnte.
Lotti Morf, die Tochter, erinnert sich noch genau an diese schwierige Zeit, auch wenn das alles jetzt 20 Jahre her ist. Zusammen mit ihrer Schwester versucht sie, ihre Mutter zu überzeugen, Hilfe anzunehmen. Als Pflegefachfrau weiß sie genau, wie stark die Situation ihre Mutter belastet. Aber alle Appelle nützen nichts. Sich eingestehen, dass sie nicht mehr für ihren Ehemann sorgen kann, kann die Mutter nicht.
Sie war überfordert vom Ganzen und hat das aus Scham gar nicht zugeben. Man hat ja den Amt versprochen, wir schauen bis zum Tod füreinander in Leid und Not.
Aber immer häufiger verliert die Mutter die Nerven, scheinbar wegen Kleinigkeiten. Und manchmal muss Tochter Lotti Morf das mit ansehen. Zum Beispiel, als der Vater einmal, statt sich für einen Spaziergang fertig zu machen, mitten am Tag das Pyjama anzieht.
Das war ja klar, dass sich meine Mutter darüber aufgeregt hat und dann hinterher geschupft hat, ins Schlafzimmer hinterher, und gesagt, ich habe doch gesagt, die Hose und nicht die Pyjama-Hose. Und dann aber auch aufs Bett geschupft, wo ich dann musste eingreifen und wieder sagen, er macht das nicht extra, komm, ich helfe.
Schließlich erleidet die Mutter einen Nervenzusammenbruch. Jetzt ist offensichtlich, so geht es nicht mehr. Nach einer Übergangszeit im Spital zieht das Ehepaar in ein Alters- und Pflegeheim, in separate Zimmer. Die unabhängige Zürcher Beschwerdestelle für das Alter gab es damals noch nicht. Sie kann helfen, schon bevor die Situation eskaliert, und nutzt dabei ein Netz von pensionierten Fachleuten. Dazu gehört auch der frühere Zürcher Stadtarzt Albert Wettstein. Oft melden sich Leute von außen bei der Beschwerdestelle, zum Beispiel Nachbarn, die etwas beobachtet oder gehört haben, sagt er.
Üblicherweise fragt man so eine meldende Person, hat auch noch jemand anders solche Dinge beobachtet? Und dann bekommt man meistens in einem Wohnblock eine andere Nachbarin, die das auch gehört, und dann verifiziert man das.
Wenn dann jemand von außen kommt, reagieren die überforderten Angehörigen oft sehr positiv.
Häufig sind die Leute froh, dass endlich einmal jemand neutraler da ist und versucht, einfach Lösungen aufzuzeigen, die für alle akzeptabel sind. Und das gelingt in vielen Fällen.
Das Hauptproblem ist, dass viele die Pflege eines Angehörigen völlig unterschätzen. Zu schaffen sei das nur mit minutiöser Planung und klaren Abmachungen. Das sagt Monika Stocker, die frühere Sozialvorsteherin der Stadt Zürich. Sie engagiert sich heute als Präsidentin der Beschwerdestelle.
Wenn eine Familie sich entscheidet, unsere Mutter bleibt zu Hause oder unser Vater, dann sollte man an den Tisch sitzen und sagen, was heisst das? Organisatorisch, finanziell, wer macht wie viel? Was machen wir mit Externen? Es ist genauso ein Planungsprozess wie eben ein Heimeintritt. Und das wird meistens unterlassen.
Und dann kann sich diese Spirale aus Überforderung und Gewalt zu drehen beginnen. Dann ist das Beste, rasch Hilfe suchen.
Lieber einmal zu früh als zu spät. Gerade unsere niederschwellige Anlaufstelle, da kann man mal kommen und den Kropf leeren. Und eben Prävention ist immer besser als warten, bis die Situation eskaliert.
Die Geschichte von Lotti Morf und ihren Eltern endete versöhnlich. Die Frau konnte Verantwortung abgeben und im Altersheim wieder ein Stück weit ihr eigenes Leben leben. Das entspannte die Beziehung zu ihrem dementen Mann.
Dort hat man dürfen beobachten, wie die Mutterin wie eine Art als Kind, als Kleinkind, hat können annehmen. Er hat das Maul aufgesperrt wie ein Vögel und sie hat ihm den Mohrenkopf hineingeschoppt. Und beide waren selig und haben einander angestrahlt. Und das war für uns als Kind natürlich wunderschön, zu sehen, wie sie den Frieden gefunden haben.
Das war ein Beitrag von Gurdin Vinzenz. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.